bei der Frage, über welche Botschaft sprechen wir denn, ist sicherlich der Gedanke wichtig, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Ich komme nachher nochmal darauf zurück im Rahmen der Themen für Bibelstunden. Ja, oder vielleicht kann ich es hier auch schon einstreuen. Meine Erfahrung ist, in meinen persönlichen, also privaten Bibelstunden, die ich gebe und gegeben habe, dass ich Leute eher fessele und halte, wenn ich spätestens in der dritten Bibelstunde über den Antichrist, über das Malzeichen des Tieres und solche relativ schwierigen Themen spreche. Früher habe ich so gemacht, dass ich so das systematisch aufgebaut habe über die Autorität der Bibel, über das Phänomen des Glaubens, über die Existenz Gottes, über den Schöpfungsbericht, ja, und dann irgendwann Jesus Christus und Erlösungsplan und irgendwann war ein Teil der Leute weg. Weil das war nichts, was sie vom Hocker riss. Das war das, was sie auch von anderen Kirchen her kannte. Wenn ich aber alles umgeworfen habe und angefangen habe mit richtigen kontroversen Themen, die dichter an der Advent, an der dreifachen Engelsbotschaft liegen, dann auf einmal war die Aufmerksamkeit groß und das Interesse. Und so sind Leute dann auch zur Taufe gekommen. Ja, die dreifache Engelsbotschaft wird von einigen als eine negative Botschaft gesehen und eine angstmachende Botschaft. Und ja, da sind sicherlich Elemente drin, bei denen man das so sagen kann. Aber ich glaube, dass auch genügend positive Elemente enthalten sind. Denn es geht um Erlösung, es geht um Gerechtigkeit. Und wenn, ich habe hier das Beispiel von der Bombe im Kaufhaus, wenn ich weiß, dass irgendwo im Kaufhaus eine Bombe versteckt ist, dann werde ich nicht hingehen und den Leuten sagen, ach, haben Sie sich schon die Auslagen in der Mieterwarenabteilung angesehen? Sage ich normalerweise nicht, sagen wir mal im Do-it-yourself-Bereich oder da haben die ein tolles Angebot bei den Computers oder Kameras oder... Nein, dann werden wir sagen, seht zu, dass sie hier rauskommt. Das Ding geht gleich in die Luft. Macht das den Leuten Angst? Vielleicht. Aber es sorgt dafür, dass sie rauslaufen und gerettet werden. Ja. Ich arbeite mit einem Unternehmensberater zusammen. Ja, so eine lockere Kooperation in bestimmten Bereichen. Der ist spezialisiert auf Insolvenzberatung. Und der betreut so mittelständische Unternehmen, größere Handwerksbetriebe, kleinere Fabriken, ja, Unternehmen, kleinere Familienunternehmen meistens. Und der wird immer gerufen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, normalerweise. Also wenn da richtig Probleme sind, wenn da richtig Probleme sind und dann hängt da ein persönliches Schicksal mit dran, die Immobilie, das Haus, in dem er wohnt und all das ist dabei, sich zu verabschieden, aus seinem Besitz zumindest. Und die Leute sind deprimiert und sind verzweifelt. Und dann kommt dieser Mann, er ist kein Adventist, war mal mit einer Adventistin befreundet, aber das ist nicht dicht genug dran. Aber der Mann hat etwas an sich. Der strahlt einen Optimismus aus. Der strahlt diese Sicherheit und Ruhe, diese Zuversicht aus. Der vermittelt den Eindruck, so, wenn er die Dinge jetzt in die Hand nimmt, dann wird alles gut. Ich wollte, wir wären so wie dieser Mann an dieser Stelle. Nicht aufgrund irgendwelcher wirtschaftlichen Lösungsmodelle, die wir haben, sondern einfach, weil wir den kennen, der allmächtig ist. Weil wir wissen, wie alles zu Ende geht, nämlich in einem positiven Happy End, wenn Gott nämlich am Ende der Geschichte steht und uns erlöst. Ja, ich wollte, wir würden diesen Optimismus, diese Ruhe, diese Stabilität ausstrahlen. Ich glaube, das wäre eine tolle Sache. Ja, ich glaube, dass wir mit dem Verständnis des großen Kampfes, also der Rebellion des Luzifer und Gottes Reaktion darauf, eine ganz besondere Einsicht, ein Verständnis haben. Es hilft uns, den Toleranzgedanken, den Charakter Gottes darzustellen, wie kein anderer. Ja? Zu sagen, Gott ist Liebe und Gott ist gerecht und Gott ist tolerant, ist eine Sache. Aber den Menschen eine Geschichte zu erzählen, ihnen Zusammenhänge aus dem Hintergrund erläutern zu können und damit zu belegen, dass Gott liebevoll, gerecht und tolerant ist, das ist noch eine zweite Sache. Und das ist weitaus überzeugender. Also, ich habe früher immer Probleme gehabt mit dem Begriff Gott loben. Ja, Lobpreis. Dann habe ich immer an so etwas Gefühlsmäßiges gedacht. Ja, Halleluja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, es geht mir gegen den Strich, so alle naslang so in einem Gespräch Halleluja zu sagen, dann denken die Leute doch, ich habe eine Schraube los. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, das kann Frömmelei sein. Ja, dieses Schwülstige. Ich meine, Gott loben können wir auch rational, indem wir zum Beispiel die Geschichte des großen Kampfes erzählen, wie das damals angefangen hat und warum Gott sich zurückhält. Warum er uns die freie Entscheidung einräumt, warum er unsere Entscheidung respektiert, auch wenn er sie nicht gut heißt in jedem Fall. Ja, damit haben wir ein Gottesbild, das sich von allen anderen Christen unterscheidet. Ja, früher, wenn mich jemand gefragt hat, was ist der Unterschied, der Hauptunterschied zwischen Adventisten und anderen Christen, habe ich schnell über den Sabbat gesprochen. Das mache ich heute nicht mehr. Heute spreche ich über das Gottesbild. Ich sage, wir haben ein ganz anderes Gottesbild als die meisten anderen Christen. Und dann werden die Leute natürlich neugierig und fragen, ja, wie meinst du das? Inwiefern ist das anders? Und dann frage ich, haben Sie schon mal von der Rebellion des Luzifer gehört? Haben Sie natürlich nicht. Und dann habe ich die Chance, Ihnen den großen Kampf zu erklären und daraus abzuleiten, wie Gott ist. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr das nicht drauf habt, lernt es auswendig, beschäftigt euch damit, sodass ihr jederzeit so in ein paar Minuten die Rebellion des Luzifer darstellen könnt. Also ich habe das wirklich, ich glaube, ich habe es über 200 Mal jetzt gemacht. Ja, unter Agnostikern und Atheisten, unter Kulturchristen, unter Katholiken und Protestanten, unter Moslems, unter Juden, unter Hindus. Ich habe immer wieder diese Geschichte erzählt. Und ohne Ausnahme, ja außer bei Evangelikalen, aber sonst fast ohne Ausnahme, kam als Antwort, ja, wenn das stimmt, das ergibt Sinn. Dann würde ich einiges verstehen. Also damit könnt ihr punkten, glaubt es mir. Das Forum, Gelegenheiten finden, Gelegenheiten schaffen. Meine These ist ja, dass sich im Laufe des ganz normalen Lebens im Alltag so viele Gelegenheiten finden lassen, wo wir anknüpfen können. Wenn wir uns mal angucken, wie Jesus gearbeitet hat, wie die meisten seiner Geschichten, Erfahrungen entstanden sind, dann werden wir sehen, dass vieles so am Wegesrand geschah. Er war auf dem Wege von A nach B und begegnete einem Menschen. Oder er war beim Essen oder er war auf dem Marktplatz oder er war auf der Hochzeit oder er hat ganz normal gelebt. Er ist nicht, hat nicht eigentlich eher in der Ausnahme, Bergpredigt vielleicht, aber in der Regel hat er nicht gesagt, so, jetzt machen wir mal eine Aktion. Ja, und jetzt mietet mal einen Saal und dann druckt Handzettel. Ich will das nicht schlecht reden, versteht mich nicht falsch. Das hat alles seinen Platz und es gibt nicht nur eine Methode. Aber bei ihm hat sich das alles so ganz normal im Rahmen des täglichen Lebens ergeben. Und ich glaube, uns bieten sich ähnliche Chancen im Rahmen unserer Arbeit, im Rahmen unseres Gesprächs über den Zaun mit dem Nachbar oder im Fahrstuhl oder wo immer es sein mag. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wir arbeiten mit Gott zusammen. Gott, der allmächtig ist, der in die Herzen von Menschen sehen kann, der genau weiß, wo ein Mensch reif ist, wo er auf der Suche ist, wo er Fragen hat. Und dann kann er uns mit diesen Menschen zusammenbringen. Aber dazu müssen wir bereit sein. Wenn wir nicht bereit sind, Gott vergewaltigt uns nicht. Ja, ich glaube, in der Buchevangelisation, warst du nicht mal Buchevangelist oder bist du, oder irgendjemand war hier immer Buchevangelist? Ja, ich weiß, der Werner war es. Ja, ich habe auch mal als Buchevangelist gearbeitet. Da gab es immer einen Satz, es geht, wenn du gehst. Ja, also wenn du zu Hause bleibst, machst du keinen Umsatz. Du musst schon rausgehen. Aber wenn du rausgehst, dann öffnest du auch die Tür zum Erfolg. Jeder, der im Vertrieb ist, weiß das. Ja? Und so ähnlich ist es auch hier. Also ich habe dann zum Beispiel eine Erfahrung, die zeigt, wie viele Menschen eigentlich auf der Suche sind. Das war noch in Afrika. Ich überlegte mir, dass ich wollte eine neue Zeitschrift schaffen für ganz Afrika. Die sollte in verschiedenen Sprachen rauskommen und sollte die städtische Bevölkerung erreichen, also die Leute, die lesen können und die auch Geld haben, um sich so eine Zeitschrift zu kaufen. Und ich wollte in dieser Zeitschrift eine Doppelseite mit Nachrichten aus Afrika haben. Und so habe ich dann verschiedene Nachrichtenagenturen angerufen. Ich hatte mein Büro in Harare, Simbabwe, da wo Präsident Mugabe im Moment sein Unwesen treibt. Alle die großen Nachrichtenagenturen hatten ihre Büros in Harare und der von Reuters war besonders freundlich. Und wir verabredeten uns dann, ich kam in sein Büro, stellte sich heraus, es war ein Deutscher, obwohl er astreines britisches Englisch sprach. Der war vorher im diplomatischen Dienst, bevor er zu Reuters gegangen war. Und ich sagte ihm, was ich brauche. Er sagte, ja, wunderbar, wir stellen Ihnen hier diesen Computer ins Büro und dann können Sie 24 Stunden am Tag Nachrichten empfangen. Und wenn Sie irgendeine Nachricht ausdrucken wollen, dann drücken Sie hier aus dem Knopf und dann haben Sie einen Ausdruck. Ich sage, wunderbar. Aber was kostet das? Ja, das kostet, ich weiß nicht so, 10.000 Pfund im Monat. Ich lachte, ich sagte, ja wunderbar, aber ich glaube, Sie haben nicht verstanden, wer wir sind. Und dann habe ich ihm, ich hatte ihm das vorher natürlich erklärt, wer wir sind als Adventisten und wofür es uns gibt und was wir wollen und so. Und dann sagte er, okay, ich verstehe. Ich mache Ihnen ein Sonderangebot, aber Sie dürfen darüber nicht sprechen. Ich gebe Ihnen einen Sonderpreis, 3.500 Pfund im Monat. Ich sage, das ist klasse, vielen Dank. Aber das ist ungefähr 3.500 Pfund zu viel für unser Budget. Aber ich möchte, dass Sie mir helfen. Wie können Sie mir helfen? Und er sagte, ja, ich will Ihnen ja auch helfen. Ich bin überzeugt von dem Konzept, das ist richtig und das muss getan werden und so. Und dann überlegte er eine Weile. Und dann sagte er, ich hab's. Ich hab's. Ich werde regelmäßig die Nachrichten, die wir über den Ticker bekommen, durchsehen. Und ich weiß genau, was sie suchen. Ja, ich hatte eben gesagt, wir brauchen Nachrichten, die den Hintergrund für die dreifache Engelsbotschaft und für die Wiederkunft Christi liefern. Ich sagte, ich verstehe Ihr Konzept, ich verstehe das. Ich werde ihr die Nachrichten durchsehen und für Sie die raussuchen, die Sie haben wollen. Und wenn Sie Redaktionsschluss haben, rufen Sie mich an und dann gebe ich Ihnen die. Ich sage, klasse, aber jetzt werden Sie für mich mehr arbeiten als für jeden anderen Ihrer Kunden. Was soll das denn kosten? Sagt er, kein Pfennig, kein Pfennig. Nichts, nur eine Bedingung habe ich. Und dann dachte ich, jetzt wird es mir etwas unheimlich. Ich sage, was ist Ihre Bedingung? Ja, sagt er, ich möchte mich mit Ihnen regelmäßig treffen und über die Bibel sprechen, denn daran bin ich interessiert. Der Mann hat um Bibelstunden gebettelt. Ein Mann, von dem ich das sonst nie erwartet hätte. Ja, in diesen Kreisen haben wir nicht zu viele Kontakte. Wir haben dann für eine Woche später die erste Bibelstunde anberaumt und er hatte dann gleich seine Freunde eingeladen. Ja, das war der Botschaftssekretär der portugiesischen Botschaft in Mosambik, ein Land, in dem wir zu dem Zeitpunkt praktisch keine Arbeit hatten als Adventmission. Das war 1984, Diktator. Wir haben eine schöne Bibelstunde gehabt, ein gepflegtes Essen, 7 Gänge, sehr gepflegt. Und dann sagte er, Sie gehen morgen auf Reisen. Ich flog dann am nächsten Tag nach Addis Abeba. Und er sagte, ach, wenn Sie nach Addis Abeba kommen, können Sie wohl Grüße an einen Freund von mir entrichten? Ich sage, natürlich, wer ist denn Ihr Freund dort? Ja, der deutsche Botschafter. Ich sage, das mache ich doch gerne. Und so hat sich, Gott ist so genial, hat mich mit jemandem zusammengebracht, der Bibelstunden wollte. Und er hat mir geholfen, in ein Netzwerk hineinzukommen, ganz schnell, in das ich sonst nicht hineingekommen wäre. Aber das nur am Rande. Wir arbeiten mit Gott zusammen. Gott ist allmächtig, allwissend. Er kann uns Türen öffnen. Er kann uns mit Menschen zusammenbringen. Er kann uns helfen, das Richtige im richtigen Moment zu sagen. Das kann nur derjenige bezeugen, der es ausprobiert hat. Aber irgendwie müssen wir in diesen Kreislauf mal reinkommen. Da müssen wir irgendwann an irgendeiner Stelle mal den ersten Schritt tun. Den Schritt über die Bordkante. Ja, ich spreche gerne über das Konzept der praktizierten Freundlichkeit. Ich glaube, dass wir das üben können. Einige von uns haben das als Naturtalent mit in die Wiege gelegt bekommen. Andere können das üben und lernen. Lernen, auf Leute zuzugehen. Ob das im Fahrstuhl ist, ob das beim Supermarkt an der Kasse ist, egal wo es ist. Bestimmte Bemerkungen, ich bin ja froh, dass nicht immer dieselben Leute um mich herum sind, denen würden wahrscheinlich die Sachen aus den Ohren rauskommen, die ich immer wieder verwende, so gewisse Standardmodule, ja, die mein Buch gelesen haben, allmächtig, ohnmächtig, gerecht, wissen, was ich immer beim Einsteigen ins Flugzeug sage, nicht? Ja, fliegen Sie durch oder wollen Sie vorher aussteigen? Ja, ha, 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 ja, der landet doch vorher gar nicht, nicht. Ich weiß, aber wir sitzen hier am Notausgang und es könnte ja sein. Nicht? Okay, dummer Eisbrecher. Aber wichtig ist, dass wir das Eis brechen, egal wie. Ja, wenn ich im Fahrstuhl stehe und ich sehe, da hat jemand irgendwas auf dem Arm oder in der Hand, ob das Getränke sind oder eine Torte oder was, nicht? Dann sage ich, habe ich jetzt vergessen, wann ich kommen soll? Versteht ihr? Es ist nicht wichtig, was man sagt, sondern dass man was sagt, dass man dieses Eis bricht, dass man diese Mauer des Schweigens und der Peinlichkeit irgendwie durchbricht. Die Leute sind dankbar dafür. Sie sind dankbar. Und wenn wir nur, was weiß ich, eine Bemerkung machen, oh, Sie haben aber eine tolle Frisur heute. Gut, sag das nicht zu jemandem, der so aussieht wie du oder ich. Nicht? Also, ich habe mein Haar heute offen wieder. Nicht? Nein, also, aber ihr versteht den Gedanken. Macht euch Gedanken darüber, wie kann man mit Leuten ins Gespräch kommen. Es sind manchmal Kleinigkeiten. Es kommt nicht so sehr darauf an, was man sagt, sondern nur, dass man ins Gespräch kommt, dass man signalisiert, dass man zugänglich ist, dass man ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, dass man daran interessiert ist, mit dem anderen zu reden, dass man den anderen wahrgenommen hat, dass man ihn ernst nimmt als Mensch. Nur so kann ein Kontakt entstehen. Und ich muss sagen, in dem Hochhaus, in dem ich immer in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt wohne, wenn ich da bin, es haben sich im Laufe der Zeit so viele Kontakte entwickelt. Nur weil ich das nur im Fahrstuhl, während ein paar Sekunden immer praktiziert habe. Ja, ich kann euch sagen, was der von Beruf ist und was der von Beruf ist und was den bewegt und was für eine Krankheit der hat und wie alt der ist. Einfach nur dadurch, ja? Und natürlich der nächste Schritt ist dann beim nächsten Mal, kriegen die denn meine Bücher in die Hand gedrückt, ja? Okay, oder, ja, und jetzt vor kurzem stand da ein großer Künstler, ein Ungar, der wohnt direkt nebenan von der kleinen Wohnung, die ich immer benutze, wenn ich da in der Nähe von Frankfurt bin. Der ist 96 Jahre alt, aber gut drauf, richtig gut drauf. War Professor für Kunst früher, große Gemälde gemalt, die auch in den Galerien hängen, also wirklich ein Künstler, hat auch in Kronberg, also in dieser Stadt, in dieser Ortschaft, in der ich dann bin, einmal im Jahr eine Ausstellung. Und den habe ich natürlich auch immer wieder gefüttert mit Literatur. Und jetzt sah ich ihn, als wir beide gleichzeitig das Haus betraten, und er sagte, ich würde so gerne mit Ihnen mal über das Christentum in Amerika sprechen. Ich hatte ihm das Amerika-Buch zuletzt gegeben. Nicht? Und ich sage, gerne, wann? Ja, wann können Sie dann? Ich sage, nachher, heute Nachmittag zum Kaffee. Ja, bitte kommen Sie doch vorbei. Der war dankbar, dass ich kam. Und was haben wir gemacht? Eine Bibelstunde gehalten. Das ging sehr schnell. Und wir waren mittendrin im Thema. Ja, das hat ihm und seiner Frau sehr viel Freude bereitet. Die sind dankbar dafür. Das sind Menschen, die sind hungrig. Die Reise als Chance. Ich weiß nicht, wer von euch hat den Eindruck, dass uns Reisen ungewöhnlich viele Chancen geben? Gibt es da Leute, die der Meinung sind? Man lernt Leute kennen, neue Leute, man kommt ins Gespräch. Ja, also das ist doch toll. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, sagt man, nicht? Und so ist es. Ja, ich bin denn derjenige, der bei der Reise was erzählt. Und man lernt neue Leute kennen, man ist entwurzelt, zumindest für eine gewisse Zeit, man hat etwas gemeinsam, man wird schneller warm, und das sind goldene Chancen. Und wenn es noch etwas gibt, was einem noch mehr Chancen bietet, dann ist es die Panne auf der Reise. Die Panne auf der Reise ist für mich die goldene Chance, aus verschiedenen Gründen. Erstens, ich erwähnte, wenn man zum Beispiel gemeinsam irgendwo ein Problem hat, Unfall oder so, auf einmal kann man dann auch viel leichter mit Leuten in Kontakt kommen und reden. Außerdem kommt hinzu, ich frage mich dann immer, kann es sein, dass Gott hier etwas arrangiert? Ja, ich musste an eine, ich glaube, die Geschichte habe ich noch nicht erzählt, an eine Reise denken. Ich flog von Detroit über Washington nach Zürich und wie war das? Der Flieger in Detroit kam zu spät rein und flog entsprechend auch später raus. Also ich wusste, dass ich mit dem Flieger nicht meinen Anschlussflug in Washington kriegen würde. Und ich ging hin zum Counter und sagte, also was ist Ihr Vorschlag? Wir haben hier ein Problem. Und ich sagte, oh ja, tatsächlich und so, aber da gibt es vielleicht. Und dann hat die Dame, die freundliche Dame am Schalter, mich dann auf einen anderen Flieger gesetzt, mit dem ich noch meinen Anschluss in Washington bekommen würde. So, aber ich musste laufen und dann mussten die nochmal die Tür aufmachen. Die waren also schon so weit, dass sie wegfliegen wollten. Ich eilte rein und ich stellte fest, dass es noch einen anderen gab, der hinter mir herlief und der dann auch neben mir zum Sitzen kam. Und in dem Fall dachte ich, die Panne bei der Reise, das Umbuchen, hat Gott hier ein Angebot an mich? Und so kam ich ins Gespräch. Der Mann war Vizepräsident einer Computerfirma. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Und der flog regelmäßig einmal im Jahr nach Europa, um Urlaub zu machen. Seine Frau war Spanierin. Und er war jetzt auf dem Weg, um seine Frau in Zürich zu treffen und noch ein anderes befreundetes Ehepaar. Und die wollten dann mit dem Fahrrad einmal um Bodensee rumfahren. Und ich war auf dem Weg nach Zürich. Ich hatte dort die Predigt und das Thema, das mir vorgegeben war, war, warum ich glaube, dass Christus bald wiederkommt. Und mir fehlte noch eine Illustration für die Predigt. Und so habe ich dann den Mann einfach so gerade wohl gefragt, sagen Sie mal, wie denken Sie über die Wiederkunft Christi? Einfach so. Und also seine Antwort hat mich fast umgehauen. Der sagte, meinetwegen könnte er lieber heute als morgen kommen. Wow. Ich sagte, erzählen Sie mal. Das ist eine Antwort, die ich jetzt nicht erwartet habe. Warum sagen Sie das? Ich meine, ich freue mich auch drauf, aber bei Ihnen scheint da irgendwas noch zu sein, was Sie zu dieser Dringlichkeit in Ihrem Wunsch führt. Und er erzählte mir, dass sie 2 Jahre zuvor auch in der Schweiz waren und eine Radtour gemacht haben mit der Familie. Und die 14-jährige Tochter wurde angefahren und ist gestorben. Sicherlich kein Schweizer, ich nehme an, das war ein Deutscher, der sie angefahren hat, nicht? Also die fahren ja immer so verrückt, habe ich gehört. Ich habe noch keinen getroffen, aber habe ich gehört. Jedenfalls sagte, wir haben das bis zum heutigen Tage nicht verkraftet. Ich kann nur noch schlafen mit Schlafmitteln, sonst liege ich die ganze Nacht wach und grübel. Und meine Frau, alles, was sie in die Finger kriegt an Büchern, an Artikeln über den Tod und was danach kommt, liest sie. Ich sage, Mensch. Ja, und dann sagte er, wir verstehen nicht, warum ein gerechter und liebender Gott es zulassen kann, dass sowas passiert. Und ich sagte, wissen Sie, das ist wirklich ein schweres Thema. Und dann kamen wir ins Gespräch und wir sprachen über die Rebellion des Luzifer und über das Problem, das Gott hat mit Eingreifen, Nicht-Eingreifen, fair sein und abzuwarten, damit alle Menschen verstehen, dass die böse Tat böse Folgen hat, wohin Satans Regierung führt und wohin seine Regierung führt. Und ich sagte, es ist schade, ich habe darüber gerade ein Buch geschrieben warum Gott sowas zulässt. Ich würde Ihnen das gerne geben, an Ihre Frau geben, aber ich nehme an, Ihre Frau, die kann kein Deutsch. Das Buch ist auf Deutsch geschrieben. Er Amerikaner, sie Spanierin eben. Oh, sagt er, wir haben uns in Düsseldorf kennengelernt. Die ist fließend in Deutsch. Natürlich kann sie. Ich sage, sagen Sie das doch gleich. Habe ihm das Buch gegeben. Eine göttliche Verabredung. Ich hatte den deutlichen Eindruck, hier ist ein Mensch mit einem blutenden Herzen, der Fragen an Gott hat. Und vielleicht hat Gott gedacht, der Paderatz hat darüber gerade was geschrieben, die bringe ich jetzt mal zusammen. Aber wie kriegen wir das hin? Und dann musste irgendwie so ein Engel am Flugzeug rumschrauben, dass es sich verspätet hat und dass es denn so gekommen ist, dass wir zusammensaßen. Ich weiß es nicht, das ist meine Fantasie. Aber versteht ihr, was ich damit sagen will? Wir sind in diesem Geschäft, in Anführungsstrichen, nicht allein. Wir haben einen allmächtigen und allwissenden Gott, der uns hilft. Pannen auf Reisen sind goldene Gelegenheiten. Nun, deshalb müssen wir nicht unbedingt Pannen haben. Ich hatte jetzt auch wieder eine Panne gerade, aber das ist ein anderes Thema. Die Krisen des Nächsten. Ja, manchmal müssen wir nur geduldig sein. Unsere Mitmenschen haben früher oder später Krisen. Verlust des Jobs, Verlust des Ehepartners, Verlust der Gesundheit, Verlust der Altersvorsorge. Was es auch sein mag, Menschen haben Krisen, früher oder später. Und wenn wir diejenigen sind, die immer freundlich sind, immer Mut gemacht haben, dann trauen sich diese Menschen, zu uns zu kommen. Ach, ich habe gerade eine wunderbare Geschichte geschrieben für die Zeitschrift, die ich redigiere, Bewegung, das Mitteilungsblatt der Baden-Württembergischen Vereinigung, wird im März die Covergeschichte sein. Aber ich kann euch das schon mal vorneweg erzählen, wenn ihr es nicht weitererzählt. Du musst den Mund halten da oben. Also, hat sich abgespielt im Umfeld des Medizin-Nobelpreisgewinners Professor Zurhausen, Heidelberg. Schöne Geschichte. Da ist eine junge Wissenschaftlerin, eine Kolumbianerin, geschult im Opus Dei-Orden, also sehr katholisch. Und sie hat immer Probleme gehabt mit der Frage Evolution oder Schöpfung. Sie war Naturwissenschaftlerin, Mikrobiologin und Biochemikerin. Und sie hat das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Ja, auf der einen Seite war sie gläubig, glaubte an die Bibel, glaubte an den Schöpfungsbericht. Auf der anderen Seite konnte sie nicht verleugnen, dass ihre ganzen Berufskollegen an die Evolution glaubten. Irgendwann hat sie dann dieses Thema für sich so erklärt, vielleicht hat Gott die Evolution geschaffen. Kompromiss. Aber im Grunde genommen hat sie das Thema verdrängt. Dann kommt sie irgendwann im Rahmen ihrer Forschungsarbeiten über Würzburg nach Heidelberg. Und eines Tages kommt ihre Tochter, zu dem Zeitpunkt, wie alt war sie, vielleicht 14, 15 Jahre alt, mit dem Thema Evolution und Schöpfung aus dem Biologieunterricht nach Hause und hat natürlich 1000 Fragen. Und jetzt war die Mutter wieder mit diesem lästigen Problem konfrontiert, das sie vorher so erfolgreich verdrängt hatte. Wie kann sie der Tochter jetzt ehrlich antworten und gleichzeitig nicht ihren Glauben zerstören? Sie wusste nicht ein noch aus. Dann überlegte sie, da war doch am Institut, am Deutschen Krebsforschungszentrum, wo sie arbeitete, Da war doch so ein freundlicher Mensch, ein Wissenschaftler, ein Chilene, der also auch Spanisch sprach wie Sie, der Sie auch in Ihrer Doktorarbeit betreut hatte, denn die hatte sie vorher gerade dort abgeschlossen. Und dieser Mann, der war immer so freundlich und immer so gütig, immer so hilfsbereit und er hat immer so von seinem Glauben gesprochen, ohne Furcht am Arbeitsplatz. Und dieser Mann, das wusste sie, glaubte an den biblischen Schöpfungsbericht. Dass dieser Mann ein Siebenten-Tags-Adventist war, das bedeutete für sie natürlich gar nichts. Und so hat sie den gefragt, weil sie wusste, dem kann ich vertrauen, der ist so freundlich, bescheidener Mann. Und dann haben die beiden sich zusammengesetzt, er hat sie eingeladen, sie und ihren Mann zu sich nach Hause. Und dann hat er ihr ein Buch gegeben über dieses Thema von einem Adventisten, einem amerikanischen Adventisten geschrieben. Und so wurde aus diesem Kontakt so allmählich eine Freundschaft. Und immer wenn es ein Problem gab, sagte dieser Mann, ach, lass uns doch darum beten. Das fiel ihr auf, bei jeder Geschichte, bei jedem Problem, das kam, lass uns doch darum beten. Und so verhalf dieser Mann, dieser jungen Wissenschaftlerin dazu, so manche Gebetserfahrung auch selbst zu machen. Und irgendwann wurde aus diesen Gesprächen wurden Bibelstunden über Prophetie, über Erlösung, über das Gericht, über die Wiederkunft Christi und so weiter. Will ich euch nicht alles erzählen, aber die Frau ist heute Adventistin, ihr Mann ist Adventist. Warum? Warum erzähle ich euch das? Weil es die Freundlichkeit und die Zugänglichkeit dieses bescheidenen Wissenschaftlers auf der einen Seite. Er ist jetzt Professor an der Loma Linda Universität übrigens für Biochemie. Auf der einen Seite das Zeugnis am Arbeitsplatz und auf der anderen Seite die Krise, die entstanden war durch den Konflikt. Tochter kommt nach Hause, wie ist denn das mit dem Schöpfungsbericht und der Evolution? Und die Mutter wusste keine Antwort mehr und dadurch entstand hier etwas. Wir haben auch Chancen. Es muss nicht immer im Umfeld des Nobelpreisgewinners sein. Das Essen, Gebet, Gespräch, Krisen, also das funktioniert. Ich weiß nicht, ich glaube, viele von euch haben das auch schon ausprobiert. Darf ich mal sehen, wer hat das ausprobiert? Man lädt den Nachbarn zum Essen ein oder den Arbeitskollegen. Wer schlägt eine Einladung zum Essen aus? Davon gibt es nicht viele. In den meisten Fällen können wir die Leute doch zu uns zum Essen einladen. Ja, und dann ein bisschen Smalltalk, wie geht's denn so und was macht Ihr Sohn und was macht, was weiß ich, die kaputte Hüfte oder was es auch sein mag. Man unterhält sich, man tauscht Privates aus. Und dann setzt man sich zum Essen hin. Und dann, ganz selbstverständlich, ich nehme an, das ist bei euch nicht anders, die Frage, wir beten immer vorm Essen. Sie haben sicherlich nichts dagegen, dass wir jetzt gemeinsam beten. Wer würde dann sagen als Gast, nee, bei mir wird nicht, ja, das sagt doch keiner, ja? Also sagen die Leute, ja, selbstverständlich. So, und dann betet man eben nicht nur für das Essen, sondern man betet für die Anliegen, die wir ja gerade vorher gehört haben. Der Junge nimmt Drogen oder hat seinen Job verloren oder da gibt's Komplikationen medizinischer Art oder der Job ist weg oder was es auch sein mag. Wir können diese Probleme dann vor den Thron Gottes bringen. Und wir nehmen ja gewissermaßen bildlich, nehmen wir ja doch unseren Nachbarn oder unseren Arbeitskollegen bei der Hand und führen ihn vor den Thron Gottes. Ich habe noch nie so viele feuchte Augen nach dem Amen gehört, wie in einer solchen Situation. Die meisten Menschen haben es noch nie erlebt, dass jemand so für sie gebetet hat. Das ist für sie ein so berührendes Erlebnis. Und wir haben die Grundlage geschaffen, vielleicht für die erste Gebetserfahrung dieser Person. Ja, wir haben sie gewissermaßen angeschoben in ihrem Glaubensleben, in ihrer Beziehung zu Gott. Also wir können das an dieser Stelle sehr schön forcieren, in die Hand nehmen und selbst steuern. Es funktioniert. Geschenke annehmen, ja, das ist jetzt also etwas sehr Subtiles. Wenn wir uns die Geschichte von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen mal ansehen, das ist ein Klassiker, ein Meisterstück der Psychologie. Wir haben es hier mit einem großen sozialen Gefälle zu tun. Eine Frau, ein Mann, also damals im Mittleren Osten. Heute ist ja auch eher etwas anders, aber damals. So, darüber hinaus ein Jude und eine Samariterin. Dann eine Frau, die in privat ungeordneten Verhältnissen lebte. Ja, mehrere Männer und der, mit dem sie zusammenlebte, war nicht ihr Mann, nicht? Und er ein Rabbi und Sohn Gottes. Wow, was für ein Gefälle. Die konnten doch eigentlich gar nicht miteinander kommunizieren. Und was macht Jesus, um dieses Gefälle, diesen Niveauunterschied auszugleichen? Sehr geschickt, ein Meisterstück. Er sagt zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Ich habe kein Gefäß dabei, gibst du mir bitte zu trinken. Was sagt er damit? Ich bin relativ hilflos, aber du kannst mir helfen. Und er gleicht das Niveau aus, er wertet sie auf und er holt sich selbst runter. Und dann auf einmal, als er dann so auf Augenhöhe war, dann konnte er mit ihr über die tiefen Wahrheiten sprechen. Ist das nicht genial? Was lernen wir davon? Klar, wenn ich sozial auf dieser Ebene bin und ich spreche mit jemandem, der sozial auf dieser Ebene ist, dann funktioniert das nicht. Dann bin ich ja schon hier unten. Dann kann ich, ja. Aber wenn ich auf einer Ebene bin, die höher ist als mein Gegenüber, dann ist es vielleicht eine gute Idee, den anderen um einen Gefallen zu bitten. Der betrachtet das nämlich als eine Ehre, eine Aufwertung seiner Person. Warum fällt es uns so schwer, Geschenke zu geben und so leicht Geschenke zu geben, aber so schwer Geschenke zu empfangen, entgegenzunehmen? Kennt ihr das Phänomen? Kennt ihr diesen Revanchismus? Jetzt hat der mir ein Geschenk gegeben, das hat ungefähr einen Wert von X. Jetzt muss ich ihm wieder bei nächster Gelegenheit ein Geschenk geben, das mindestens den gleichen Wert hat. Kennt ihr das? Und wenn nicht, dann verliere ich ja an Wert. Ja, wir fühlen uns kleiner, wenn wir Geschenke annehmen. Ich hoffe, dass das unter Adventisten nicht so ist. Denn das Geschenk der Erlösung ist das größte Geschenk, das wir je erhalten werden. Und wir können dafür nichts als Gegenleistung bringen. Ja, aber manchmal ist es eine gute Idee, einfach ein Geschenk anzunehmen oder um eine Gefälligkeit zu bitten. Ich spreche nicht davon, jemanden auszunutzen, das meine ich nicht, aber um diese Wertigkeit auszugleichen. Okay, wir sprachen über den Fahrstuhl, Arbeitsplatz. Ach ja, also ich finde als Adventisten am Arbeitsplatz, da müssen wir diejenigen sein, die immer das Licht anknipsen im dunklen Alltag unserer Kollegen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn da Leute entmutigt sind, niedergeschlagen, deprimiert, depressiv, wir müssen diejenigen sein, die die Leute wieder aufrichten, ihnen wieder Mut machen, den gebrochenen Halm wieder gerade machen. Ich glaube, das können wir. Ja? Wenn es dunkel ist, das Licht anmachen, symbolisch gesprochen. Wir müssen diejenigen sein, die optimistisch sind. Ich glaube, die Geschichte habe ich euch auch nicht erzählt. Stopp mich, wenn ich es doch schon getan habe. Aber vor 23 Jahren, ich kam aus Afrika und war gerade dabei, ja, den Rest meines Lebens zu planen. Und in der Zwischenzeit wollte ich aber auch ein bisschen Geld verdienen. Ich musste ja essen und wohnen. Und so habe ich dann einen Job bei einer Zeitarbeitsfirma angenommen. Und diese Zeitarbeitsfirma hat mich dann in den unterschiedlichsten Industrieunternehmen und Banken und so weiter eingesetzt. Für einfache Arbeiten. Also ich war in der Poststelle einer Bank, zwei verschiedenen Banken sogar. Und so war ich unter anderem auch mal in einem Hochregallager einer Pharma, eines Pharmaunternehmens. Interessante Erfahrung. Also da arbeiteten etwa 100 Leute in diesem Lager in zwei Schichten, immer 50 pro Schicht. Und die Arbeit war sehr anstrengend, sehr stressig. Wir mussten mit Hubwagen und Europaletten durch die Gänge laufen, hatten dann immer so einen Computerausdruck von einer Liste von Waren, die wir darauf stapeln mussten. Und dann mussten wir genau wissen, wo liegt was. Und ja, man fängt unten mit den größeren und stabileren Sachen an und dann später die immer weicheren und dünneren Kartons und so weiter. Und dann hin zur Rampe, wo die LKWs die Sachen abgeholt haben. So im Nachhinein denke ich, was haben die für einen Schweineumsatz gemacht? Ja, also wenn da 50 Leute ständig mit den Hubwagen durch die Gänge sausten und wir wurden gestoppt, also die Zeit wurde genommen und wir mussten also richtig hart arbeiten. Mir fiel eins auf, dass das soziale Klima in diesem Lager miserabel war. Die Leute liefen mit einer Trauermine durch die Gänge, verbissen, verkrampft, guckten auf den Boden. Man redete nicht miteinander. Es war einfach ein unangenehmes Sozialklima. Und vielleicht habe ich es nur aus egoistischen Motiven getan, aber ich habe mir gedacht, hier musst du was ändern. Ich wusste, dass ich nur kurze Zeit da sein würde. Ich war nur zwei Wochen in diesem Lager. Ich habe mir dann überlegt, wie kannst du hier etwas verändern? Und was bedeutet es, dass ein Christ jetzt hier reinkommt? Gibt es eine Chance? Gibt es eine Verantwortung? Und dann fiel mir eins auf. Weil diese Arbeit so stressig war, gab es viele Pausen. Also etwa jede Stunde. Ja, Zigarettenpause, Kaffeepause, Frühstückspause, Zigarettenpause, Kaffeepause, Mittags. Ja, so war das ganze Tag über strukturiert. Und in diesen Pausen, da versammelten sich immer so kleine Gruppen, so von 3, 4, manchmal 5 Leute, die irgendwo standen oder saßen und sich unterhielten. Und ich habe mir dann vorgenommen, ich gehe in jeder Pause zu einer anderen Gruppe hin und dann habe ich mir eine Person herausgegriffen und habe dieser Person 3 Fragen gestellt, nur 3 Fragen. Also ich sollte erwähnen, dass die Leute, die da waren, das war ja im Grunde genommen so ein bisschen wie ich auch, so ein bisschen Treibgut der Gesellschaft, die auf der Zwischenstation von A nach B waren, Flüchtlinge, Asylanten und so weiter. Diese 3 Fragen. Erste Frage, sag mal, wie heißt du eigentlich? Und die anderen haben immer schön zugehört dann, nicht? Und er hat mir denn seinen Namen genannt. Also, das wertet einen Menschen auf, wenn er bei Namen angesprochen werden kann, wenn er nach seinem Namen gefragt wird. Er wird wahrgenommen als Mensch. Zweite Frage, woher kommst du eigentlich? Und dann hat er erzählt von seiner Familie, von seinen Wurzeln, woher er kommt, von dem, was ihm am Herzen war. Und die anderen haben zugehört und haben dann gesagt, ach, das wusste ich ja gar nicht und ach, das ist ja interessant. Und auf einmal wurde diese Person dreidimensional. Und die dritte Frage, sag mal, du willst das hier sicherlich nicht immer machen. Was hast du vor? Was sind deine Pläne? Und dann hat er davon erzählt, was seine Träume sind, was er machen möchte. Sag, ja, meine Schwester ist in den USA und ihr Mann hat ein Dachdeckergeschäft oder dies oder das. Und die anderen haben zugehört und haben gesagt, ach, ja, also mein Cousin, der macht das Gleiche. Und auf einmal entstanden Querverbindungen, Gespräche hier. Das Erstaunliche war, innerhalb von 2 Wochen hatte sich das gesamte Sozialklima um 180 Grad gedreht. Die Leute waren fröhlich, sie scherzten miteinander, sie sprachen sich mit Namen an, sie winkten sich zu, sie machten Spaß miteinander. Es war ein ganz anderes Arbeiten hier. Ich glaube, dass wir als Christen eine enorme Chance haben. Vielleicht ist das hier ein besonders gravierendes Beispiel, aber egal wo wir arbeiten, wir können diese Kraft zum Guten sein. Und wenn wir diese Positivdenker sind, diese Freundlichen, die immer gerne lächeln, die gerne den Leuten Mut machen, die immer irgendwas, ja, was Positives auf den Lippen haben, dann sind wir auch zugänglich und die Leute werden sich uns anvertrauen, wenn sie in einer Krise sind. Gut, wir haben schon mal über Mitfahrer und Anhalter gesprochen. Ja, das ist natürlich nichts für Frauen, aber für Männer durchaus eine Möglichkeit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja, ich fahre auf, nicht auf jeden, aber ich fahre, wenn ich auf größere Fahrt gehe, fahre ich gerne auf einen Parkplatz rauf und suche nach Mitfahrern, um meine Ein-Mann-Evangelisation durchzuführen. Ja, und ich möchte diese Erfahrungen nicht missen. Wie viele nette Leute habe ich kennengelernt auf diese Art und Weise? Ja, habe ich euch das erzählt mit den drei Leuten, die von Frankfurt nach Dortmund gefahren sind? Also, da hatte ich drei Mitfahrer. Also, derjenige, der von Anfang an am meisten spricht, der kommt immer neben mich. Mit dem unterhalte ich mich dann. Hinter mir saßen zwei, das waren offenbar Moslems. Ich wusste nicht, wie viel die verstanden. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir uns auf Deutsch oder Englisch unterhielten. Ich glaube, es war auf Englisch, aber ist ja egal. Wir fuhren zu dritt von Frankfurt nach Dortmund. In Dortmund stiegen sie alle drei an derselben Stelle aus. Auf dem Weg dorthin hatte ich mit meinem Nachbarn über die Rebellion des Luzifer gesprochen, über was sonst. Ja, und es ist einfach mein Lieblingsthema. Weil wir so schön über Gott reden können, auf diese Art und Weise. Die Leute haben das noch nie gehört. Und denen geht ein Kronleuchter auf und sagen, jetzt habe ich es verstanden. Ich finde das so, ja? So. Und dann kamen wir an in Dortmund und die stiegen aus. Und der rechts hinter mir saß, kam zu mir und stellte sich vor und sagte, er sei Arzt aus Afghanistan. Ein Muslim, ein gebildeter Muslim. Und er sagte, ich habe Ihnen zugehört bei dieser Rebellion, der Geschichte über die Rebellion des Luzifer. Das habe ich noch nie gehört. Aber das macht Sinn. Jetzt verstehe ich so manches. Sagen Sie, wo kann ich mehr darüber nachlesen? Das interessiert mich. Ist das nicht toll? Also ich träume ja davon, dass ich irgendwann in den Grünanlagen des himmlischen Jerusalem spazieren gehe, da irgendwo bei den Springbrunnen und den Wasserfällen und den hübschen Blumen drumherum und dann kommt irgendjemand auf mich zu und sagt, du wirst dich nicht an mich erinnern, aber ich saß mal bei dir auf der Rückbank, auf dem Rücksitz im Auto und damals hast du von der Rebellion des Luzifer erzählt und damals habe ich mich in diesen Gott verliebt und deshalb bin ich heute hier. Wäre das nicht schön? Wäre das nicht die schönste Belohnung für das, was wir hier auf Erden tun, wenn wir solche Erfahrungen machen? Das Gartenfest. Ja, ich glaube, dass wer von euch hat einen Garten? Darf ich mal fragen? Ja, ich habe den Eindruck, einige sind etwas zögerlich, aber ich schätze mal, das sind so 48,5% gewesen, die sich da gemeldet haben. Ja, also ich habe ja meine kleine Heimatgemeinde damals in Oberursel immer fürchterlich bedroht. Die sprachen immer von den leeren Stühlen, die sie füllen wollen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wenn ihr das wirklich wollt, ich fülle euch die Stühle. Aber ich weiß nicht, ob ihr das wirklich wollt. Ihr sagt, wieso? Nein, erzähl doch. Ich sage, ich war vor ein paar Wochen im Asylheim da hinten. Ja, ich weiß, wie viele junge Leute dort sind, die den ganzen Tag rumhängen und nicht wissen, was sie tun sollen. Ich glaube, wenn wir Und da waren eine ganze Reihe Leute, denen es gut ging, so wirtschaftlich, nicht? Mit Häusern und schönen Gärten. Wenn wir dorthin fahren und jeder von uns mit dem Auto vorfährt und sagt, wir haben heute ein Gartenfest bei uns, wir haben eine Grillparty, wer hat Lust mitzukommen? Meint ihr nicht, dass es einige Leute gibt, die sagen würden, oh ja, da komme ich mit? Könnt ihr sagen, wenn das viele Moslems sind, da gibt es auch kein Schweinefleisch. Ja. Und wenn wir auf diese Art und Weise Freundschaften schließen, uns um die Leute kümmern, uns interessieren, ihnen Fragen stellen, wie heißt du, woher kommst du, wohin gehst du? Und vielleicht ihnen helfen bei den Behördengängen oder bei irgendwelchen Übersetzungen oder Ausfüllen von Formularen oder was es auch sein mag. Ich weiß, das ist nicht unbedingt populär in bestimmten Kreisen. Wollen wir das denn, dass wir auf einmal so viele Leute in der Gemeinde haben, die so anders aussehen als wir? Ja, aber ich habe es heute Morgen erwähnt. Die junge Adventgemeinde in den USA ist dadurch gewachsen, dass sie die Neuankömmlinge, die Einwanderer aufgenommen haben. Ja? Und wenn man einmal Gartenfest macht und zweimal Gartenfest und wenn man so Freundschaften bildet, irgendwann wird man auch über Gott sprechen und die Leute auch mit in die Gemeinde nehmen können. Vielleicht braucht man dafür etwas Zeit. Aber wenn wir es wirklich ernst meinen, wenn wir diese Menschen als Kandidaten für den Himmel ansehen, so wie Gott es tut, dann werden wir viele von diesen Menschen auch zu Gott bringen können. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Okay, Kompromissvorschlag. Ich mache noch 10 Minuten und dann haben wir ein bisschen Zeit für Fragen, falls noch welche da sind. Ja? Ein wichtiger Punkt ist jetzt ganz konkret, wie fädel ich denn ein Gespräch ein? Das Problem ist ja, wenn wir aus der Sabbatschule rausgehen, dann sind wir voll mit guten biblisch-christlichen Ideen. Wenn wir jetzt hier rausgehen auch, nur dann treffen wir auf Menschen da draußen, die in einer ganz anderen Welt leben. Die wollen über Fußball, über Wirtschaft, über ihren Job, über das Wetter, über Sport, über irgendwas wollen die reden. Wie kommen wir auf den Punkt? Wie kommen wir zu den entscheidenden Themen? Das ist ja nicht so einfach, denn wir können ja nicht irgendwie anfangen und über, was weiß ich, über den Job sprechen oder über die Wirtschaftsentwicklung in der Automobilbranche oder was auch immer. Und dann auf einmal, so und jetzt wollen wir mal über Religion sprechen. Dann verlieren wir an Glaubwürdigkeit, dann gehen die Jalousien runter, dann denken die, was ist denn das für ein religiöser Spinner? Ja, das funktioniert nicht. Wir verlieren die Aufmerksamkeit, wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit. Das heißt, es ist eminent wichtig, dass wir einen glaubwürdigen, eleganten Übergang finden im Gespräch von dem einen, dem säkularen Thema, in das andere, das geistliche Thema. Ich erinnere mich an einen Prediger in Hamburg, der konnte das, der war damals Jugendsekretär. Und mir fiel immer wieder auf, das war jemand, der richtig ganz normal im Leben stand mit beiden Beinen. Und mit dem konnte man wirklich über Autos und über Fußball und über alles Mögliche reden. Der war ein richtiger Mensch aus Fleisch und Blut. Ja, es gibt ja Prediger, die sind, denen kann man das nicht. Was schade ist, nicht? Aber das war so einer, mit dem konnte man über alles reden. Aber der schaffte es regelmäßig in jedem Gespräch, das wir hatten, irgendwie sprachen wir am Ende über Gott, Jesus Christus, die Bibel. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber der konnte das auf eine glaubwürdige Art und Weise. Und das finde ich toll. Und so in diesem Sinne würde ich sagen, ja, wir sollten uns Gedanken machen. Also zum Beispiel, man kann ohne weiteres mit einem Menschen über die Nachrichten sprechen. Ja? Und dann die Frage, ich meine, heutzutage können wir doch davon ausgehen, dass in jeder Nachrichtensendung irgendwelche Katastrophenmeldungen kommen. Ja, hat irgendeine Firma dicht gemacht, da sind wieder so und so viel arbeitslos und da haben sich wieder Leute in die Luft gesprengt und dann in Israel ist was passiert und dann ist, was weiß ich, ein Flugzeug in den Hudson gestürzt. Ihr wisst, was ich meine. Jede Nachricht bringt irgendwelche Negativmeldungen. Und dann können wir anschließend die Frage stellen. Vielleicht sieht man gemeinsam eine Überschrift in der Zeitung, dass wir einfach die Frage stellen, was meinen Sie? Wird die Welt besser oder wird die Welt schlechter? Das ist eine grundlegende Frage, nicht? Also lange Zeit haben ja die Jung-68er, ihr wisst ja gar nicht mehr, was das ist, aber die haben ja immer gedacht, die Welt lässt sich verbessern und sie wird immer besser und wir müssen nur die politischen Verhältnisse verändern, damit es noch besser wird. Ja, ich kenne jemanden da aus meinem Umfeld, eine richtige rote Revoluzzerin, die inzwischen auch ganz anders denkt. Das ist eine Möglichkeit, um dann in die tieferen Sinnfragen des Lebens zu kommen. Konfrontation mit dem Tod. Ja, es gibt entweder in den Nachrichten oder aus persönlicher Erfahrung, kann man über dieses Thema sprechen. Ausgewählte Statistik. Ja, also ich bin Statistikfreak. Also ich kann stundenlang so durchs Internet geistern und mir speziell immer nur Statistiken angucken. Ja, vielleicht ist mich da ein bisschen komisch, aber wenn man dann irgendwelche Zahlen hat und etwas belegen kann und sagen kann, ja, also wissen Sie, wie da die Entwicklung war in diesem einen Segment? Manchmal suche ich mir die Sachen zusammen und schreibe mir das einfach nur so auf. Und wenn wir dann sagen können, haben Sie mal darüber nachgedacht? Das und das ist in den letzten Jahren passiert. Etwas, was mich auch unheimlich begeistert, ist ein Buch über Meinungsumfragen. Ja, ich habe mir, sind meist nicht ganz billig, so Balkon Europas, so eine Schwarte. Ja, Meinungsumfragen in Europa, über alles Mögliche, auch über Glauben, über ethische Werte, über Werte insgesamt. Wie denken Menschen? Und wie haben sie vor 20 Jahren oder 30 Jahren gedacht? Und wie denken sie heute? Oder wie denken die in Frankreich? Und wie denken sie in Deutschland oder in der Schweiz und in Dänemark? Und ja, und das finde ich wahnsinnig spannend, sowas. Und wenn man so ein bisschen darüber weiß, kann man dadurch sehr elegant in geistliche Themen einsteigen. Weil wir denn auf einmal die Veränderung der Welt, die Veränderung der Gesellschaft sehen. Und dann können wir mit Leuten darüber reden, wohin geht die Reise? Welches sind die Kräfte hinter den Kulissen? Was ist wirklich hinter den Kulissen? Umwelt- oder Wirtschaftskrise? Ja, ich erwähnte heute Morgen in der Predigt, in jeder Krise seit 1968 sind die Evangelikalen in Amerika um 50% gewachsen. Wow, das ist eine Botschaft. Da müssen wir doch jetzt geradezu jubeln angesichts der Wirtschaftskrise. Spontane Begeisterung. Ich glaube, eine spontane Begeisterung ist glaubwürdig. Wenn wir, ich weiß nicht, ob das als nächstes habe, ja, Begeisterung von einem Buch oder Schönheit der Schöpfung. Also in Amerika habe ich in der Nähe von so einem Naturpark gewohnt und da bin ich häufig mit der Kamera spazieren gegangen in so einen Feuchtbiotop. Und da hat man dann so Tiere beobachten können, Schildkröten, die sich im Wasser sonden oder was auch immer, Enten und Greifvögel und. Und die Menschen, die das Gleiche taten wie ich, was waren die offen für ein Gespräch? Und das hat wunderbar funktioniert, wenn ich gesagt habe, boah, ist das nicht schön? Einfach so. Und dann der andere, ja, und dann bumst ist man drin im Gespräch über die Schöpfung. Wie kann so etwas durch Zufall entstanden sein? Ja, und dann kann man über Schöpfung oder Evolution sprechen. Ja, also diese spontane Begeisterung oder ein Sonnenuntergang oder was es auch sein mag, das ist glaubwürdig. Wenn wir in einen Begeisterungsausdruck ausbrechen, ein Buch, das wir gelesen haben, eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die Schöpfung, die wir bewundern, das ist ein glaubwürdiger Einstieg in ein religiöses Gespräch. Ja, die Nichtteilnahme an Ereignissen Arbeit am Sabbat. Also ich sage immer, wenn wir nicht den Sabbat und den Zehnten hätten, dann müsste man sich sowas Ähnliches ausdenken. Denn es sind solche goldenen Gelegenheiten, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und mit Gott Erfahrungen zu machen. Ja, als ich in Hamburg lebte, war ich befreundet mit der Familie eines Generalkonsuls eines westlichen Landes, eines katholischen Landes. Und eines Tages lud mich der Konsul zu einer Party ein, Freitagabend. Und ich sagte, ah, wäre gerne gekommen, aber am Freitagabend ist für mich Sabbat. Dann kam natürlich der Einwand, ja, können Sie da nicht Ihren Priester um Erlaubnis bitten? Ihr kennt das, ja. Aber wir hatten einen Gesprächsstoff. Wie oft ist es vorgekommen, dass ich aufgrund des Sabbats Farbe bekennen musste und dadurch in wunderbare Gespräche hineinkam mit anderen Menschen. Und das hört da nicht auf. Das geht weiter bei Alkohol und bei unreinen Speisen. Früher habe ich so gemacht, dass wenn ich irgendetwas nicht gegessen habe, und die Leute haben dann gefragt, so Geschäftspartner, warum essen Sie das denn nicht? Aus Gesundheitsgründen oder was? Dann habe ich gesagt, ja, aus Gesundheitsgründen. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber heute sehe ich das als eine goldene Chance, um zu sagen, ja, aus Gesundheitsgründen und weil es in der Bibel steht. Wow, das haben die noch nie gehört. Sind Sie Jude? Sind Sie Moslem? Und dann hat man ein wunderbares Gespräch über Gott, dass Gott uns liebt und dass er uns deshalb Ratschläge gibt und welchen Wert die Bibel hat und wie das unser Leben beeinflusst. Es sind goldene Möglichkeiten. Heute freue ich mich über die Möglichkeit, da was zu sagen. Noch etwas, was mir sehr wichtig geworden ist. Ich habe ja nun häufig Muslims unter meinen Mitfahrern im Auto. Und ich weiß nicht, wie ihr mit Muslims über Glauben diskutiert. Ich mache das so, also irgendwann kommt garantiert die Frage, sind Sie Christ? Und ihr wisst das Problem, wenn wir sagen ja, dann denkt er gleich, aha, das sind die, die Schweinefleisch essen, Alkohol trinken und die uns umgebracht haben auf den Kreuzzügen, zumindest die Vorfahren. Ja, das ist also der Abschaum, die Ungläubigen. Wenn ich sage, nein, ich bin kein Christ, das ist ja nicht ehrlich, ich bin ja Christ. Wie werde ich mit diesem Konflikt fertig? Ich habe eine geniale Lösung. Frag mich, sind Sie Christ? Dann sage ich, weder ja noch nein, sondern ich antworte einfach nur, ich bin Siebentagsadventist. Ist doch die Wahrheit gesprochen, nicht? Dann muss der nämlich als nächstes fragen, was ist das denn? Und schon sind wir drin im Gespräch. Und dann ist meine nächste Antwort, Siebentagsadventisten, das sind diejenigen, die die Moslems als ihre Freunde betrachten. Kandidaten für den Himmel. Wieso das denn? Wieder eine nächste Frage. Ich meine, ich fordere die ja ständig heraus, dass sie fragen müssen. Und ich sage dann, wenn die Frage kommt, ja, wieso Freunde von Muslimen? Erzählen Sie mal, wir haben so viel gemein. Wir essen kein Schweinefleisch, wir trinken kein Alkohol und wir sind die Leute des Buches. Davor haben Sie großen Respekt. Ich habe noch eins gemerkt. Ich habe dadurch viele Freundschaften zu Muslims entwickeln können und bin zu ihnen nach Hause eingeladen worden zum Essen. Und das hätte ich nicht erwartet. Wir haben dann über Gaben und Zehnten und so weiter gesprochen. Und das hat die umgehauen, als ich sagte, ja, also 10% das sowieso und dann nochmal 5% für Gaben und so weiter. Was? 15%? Wow. Und Und auf einmal stieg ich im Ansehen unheimlich und ich hätte da nun alles sagen können. Also das war einfach unglaublich. Also mit Muslims kann man gut ins Gespräch kommen, aber wir müssen das Richtige sagen. Das Gespräch Schlafmittel oder Wachmacher. Gut, wir haben über die sieben Finger schon gesprochen, der große Kampf auch. Ja, Schmusekurs oder Wachrütteln. Also meine Philosophie ist immer gleich zwischen die Augen. Etwas, was aufrüttelt, was neugierig macht, was uns mitten in ein interessantes Gespräch bringt. So schläft niemand ein. Durch Fragen zum Denken bringen. Ja, was hätte Gott denn machen sollen, als Luzifer die Rebellion losgebrochen hätte? Welche Optionen hatte er? Was meinen Sie? Was wäre die Konsequenz gewesen, wenn er das getan hätte? Oder das? Leute zum Nachdenken bringen. Die eigene Bekehrungsgeschichte. Ich glaube, dass wir das noch mehr üben sollten. Wir sollten darüber nachdenken, an welcher Stelle, wie war das damals, als ich wirklich gläubig wurde, als ich mich bekehrt habe, als ich wiedergeboren wurde. Hat Christus mich von irgendetwas befreit oder war ich immer schon so ein guter Mensch? Versteht ihr, was ich meine? Da haben wir bestimmt so eine Schlüsselerfahrung. Also wenn ich mit Adventisten zusammen bin, so nach dem Essen am Sabbatnachmittag, eine meiner Lieblingsfragen ist immer, wie bist du eigentlich in die Gemeinde gekommen? Oder wenn du schon in der Gemeinde groß geworden bist, wie war das bei dir, als du den Glauben zu deinem eigenen Glauben gemacht hast? Ich kenne kein spannenderes Thema. Ja, es ist wichtig, dass wir die Alltagstauglichkeit unseres Glaubens darstellen, dass wir Erfahrungen erzählen. Wenn wir keine Erfahrung gemacht haben, ist es natürlich schwierig. Dann sollten wir auf die Straße gehen, mit Menschen reden, dann machen wir Erfahrungen und dann können wir darüber reden hinterher. Es ist schön, wenn wir Bücher, Broschüren, Traktate dabei haben, ja, zu bestimmten Schlüsselthemen. Wenn wir Heftchen, Zettelchen, Faltblätter dabei haben. Wie oft ergeben sich Gespräche, wo man dann sagen kann, genau zu dem Thema habe ich zufällig was dabei. Ja? Unvorbereitet, wie ich mich habe. Ja? Okay, ich glaube, an dieser Stelle sollten wir abbrechen. Nur ganz kurzer Überblick. Wir sollten anstreben, Hauskreise zu haben. Ich unterscheide zwischen einem Hauskreis und einer Bibelstunde. Ihr wahrscheinlich auch. In der Bibelstunde geht es ganz systematisch anhand von Themen durch die Bibel durch. Im Hauskreis ist es etwas offener. Da kann mehr auch so allgemeine Fragen aufgegriffen werden, die aus der Runde kommen. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen bereit sind, eine Einladung zu einem Hauskreis anzunehmen. In unserer vereinsamten Gesellschaft, Individualgesellschaft, fragmentierten Familiengesellschaft gibt es viele Menschen, die einsam sind und die sich nur freuen würden, wenn wir sagen, wir haben da so einen netten Kreis, kommen Sie doch mit vorbei, kommen Sie, ja, wir treffen uns immer am Dienstagabend um 19 Uhr, kommen Sie doch einfach mal. Ja? Gut, das sind die Dinge, über die wir auch noch sprechen könnten. Aber ich glaube, vielleicht diesen einen Aspekt würde ich gerne herausgreifen. Wenn wir Bibelstunden geben, mein Rat ist, habt nur die Bibel und handschriftlich Geschriebenes vor euch. Also ich gehe schon davon aus, dass ihr nicht alles im Kopf habt und dass ihr euch anhand einer gedruckten Anleitung vorbereiten müsst auf eine Bibelstunde. Das muss ich auch. Aber wenn ich diese vorgedruckte Lektion vor mir liegen habe in der Bibelstunde, dann bekommt mein Gegenüber den Eindruck, aha, da ist institutionelle Religion, die durch diesen Mann spricht. Er ist nur das Organ einer Kirche, die mich jetzt hier irgendwie in den Sack stecken wollen. auf gut Deutsch. Ja, und es entsteht ein Misstrauen, eine Zurückhaltung. Macht euch die Mühe, schreibt euch die Fragen und die Bibeltexte raus auf ein Buch, einen Zettel und bringt das mit in die Bibelstunde. Das ist eine kleine Sache mit einer großen Wirkung, denn es ist immer oder bei vielen ein Misstrauen da. Was hat der vor? Wer steckt hinter dem? Wohin geht die Reise am Ende? Wir können damit einen Gutteil an Vorurteil abbauen. Ja, Schwarzbrot statt Milchsuppe ist meine Philosophie. Also ruhig ran an die kontroversen Themen. Es ist erstaunlich, wie gut Menschen Offenbarung und Themen wie Antichrist und das Tier und das Mahlzeichen des Tieres verkraften. Kassensturz. Wie viel Zeit für persönliche Evangelisation kann ich mir leisten? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Soll ich es nur machen, so im Rahmen meines normalen Lebens, wie ich es am Anfang ja gesagt habe, oder will ich mehr daraus machen? Will ich vielleicht mir so ein bisschen, ja, es gibt Leute, denen geht es so gut, dass sie sagen können, ich kann auf halbtags gehen und ich kann immer noch daneben was anderes machen. Ich möchte euch eine kleine Erfahrung erzählen und damit abschließen. Es war vor 5 oder 6 Jahren, ich glaube, es vor 6 Jahren war es, da war ich auf einer ASI-Tagung, ASI wisst ihr nicht, Adventistische Selbstunterhaltende Institutionen und Unternehmen, und der Vorsitzende von ASI Deutschland war aufgrund seines Alters nicht mehr bereit, bei dieser anstehenden Wahl wieder zu kandidieren. Und alles guckte in meine Richtung. Und wollte mich wählen zum Vorsitzenden von ASI Deutschland. Nun, ich liebe ASI, ich stehe voll hinter dieser Idee, aber ich habe gedacht, ist das nicht unverantwortlich? Ich habe zu dem Zeitpunkt, ja eigentlich über 15 Jahre schon zu dem Zeitpunkt, 80 Stunden in der Woche gearbeitet als kleiner Selbstständiger. 15 Stunden am Tag, glaube ich, sind das nicht. 15 Stunden am Tag, 80 Stunden die Woche. Ich habe immer nur unter Strom gestanden, 100.000 Kilometer auf der Straße gefahren, wenn es geht mit 250, außer am Wochenende, da bin ich etwas schneller gefahren, weil ich da dann meinen Privatwagen rausgeholt habe. Aber ich habe also sehr viel gearbeitet. Und ich war derjenige, der dafür sorgte, dass der Schornstein rauchte, dass die Mitarbeiter ihre Gehälter bekamen, dass der Fuhrpark bezahlt wurde, die Büromiete bezahlt wurde und so weiter, was alles mit dran hing. Und ich habe mir gesagt, ist das nicht unverantwortlich, wenn ich jetzt hier dieses Ehrenamt annehme? Denn das bedeutet ja auch wiederum mehr Zeit für die Gemeinde, für Gott, für Verkündigung. Und ich habe mit mir gerungen. Es war keine leichte Entscheidung. Ich hatte 2 Seelen in meiner Brust. Und dann aber irgendwann hat dann die eine Seele gewonnen. Das ist das Schöne, wenn man mit sich selbst ringt, dann gewinnt man immer. Ich habe also mich dann bereit erklärt, mich wählen zu lassen. Ich wurde gewählt zum Vorsitzenden von ASI Deutschland. Dann hatten wir eine kleine Pause. Ich bin rausgegangen in der Pause und habe mein Handy angestellt, um zu sehen, ob ich irgendwelche Nachrichten auf der Mailbox hatte. Und es war eine Nachricht da, und zwar genau zu der Zeit aufgesprochen, als ich mich entschied, dass ich diese Aufgabe übernehme. Es war ein Klient, ein bekanntes skandinavisches Unternehmen, die riefen an und sagten, Herr Dr. Paderatz, bitte rufen Sie uns an, kommen Sie vorbei, wir wollen Ihnen 2 neue Aufträge geben. 2 neue Aufträge, das sind einige zigtausend Franken. Ich hatte den deutlichen Eindruck, dass Gott mir hier eine Botschaft gab. Und die ich verstand, hieß, kümmere dich doch nicht um so nebensächliche Dinge wie das Geld verdienen. Dafür sorge ich schon. Tu das, was wichtig ist, Seelenrettung. Es war ungefähr 2 oder 3 Jahre später. Ich war im Frankfurter Büro und ich bekam einen Anruf aus unserem Zürcher Büro, meine Kollegin und Mitgesellschafterin und langjährige Freundin Christiane Theiss rief mich an. Einige kennen sie, heute ist sie Präsidentin von ASI Schweiz. Sie rief mich an und sagte: Mensch, Gerhard, wollen wir nicht mal zusammen rausgehen mit Sharehim irgendwo Evangelisation machen? Wollen wir nicht mal ein paar Leute zusammen trommeln und dann rausgehen? Nun, Christiane liegt mir sehr am Herzen. Sie kam vor vielen Jahren als Mitarbeiterin ins Unternehmen mit einem gestörten Verhältnis zur Gemeinde. Sie kommt aus gutem adventistischem Hause, aber sie ging nicht mehr zur Gemeinde. Und der langen Rede kurzer Sinn, ich habe mir immer größte Mühe gegeben, in ihr die Liebe zur Gemeinde zu entfachen. Und ich glaube, es ist gelungen mit Gottes Hilfe. Und ich würde niemals etwas tun, um sie zu entmutigen. Und so sagte ich, als sie mir diesen Vorschlag machte: tolle Idee, das machen wir. Aber gleichzeitig im Hinterkopf fing die Rechenmaschine an zu arbeiten und gesagt, das sind 3,5 Wochen. Und wenn 2 Lokomotiven, denn sie war inzwischen auch eine Lokomotive, wenn 2 Lokomotiven nicht mehr ziehen und nicht mehr Geld reinbringen, können wir uns das leisten als kleines Unternehmen. Und während ich das noch dachte, klingelte mein anderes Telefon. Und ich sagte: Christian, ich muss auflegen, kommt ein Anruf rein. Und es war ein Klient, es war derselbe Klient von damals. Wir haben mehr als einen Klienten, aber es war derselbe Klient von damals, der sagte: Herr Dr. Paderatz, bitte lassen Sie uns einen Termin machen, wir wollen Ihnen einen neuen Auftrag geben. Und es wurde mir überdeutlich klar, dass Gott mir hier eine Botschaft gab, dass er sagte: hör doch endlich auf, über Geld nachzudenken. Es gibt Wichtigeres zu tun. Da sind so viele kostbare Seelen dort draußen, die gerne gerettet werden möchten, aber die nicht wissen, wie. Das ist wichtig, das ist Nummer 1. Um Aufträge kümmere ich mich schon. Du wirst nicht finanziell untergehen, wenn du für mich arbeitest. Seit Jahren funktioniert es so. Und ich kann das nur als Erfahrung weitergeben. Wir machen jetzt Schluss, aber wisst ihr, wenn ihr sagt: Herr, ich will für dich tätig werden, Gott lässt sich nicht lumpen. Wir werden dadurch keinen wirtschaftlichen Nachteil haben. Ich danke euch für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen, die wir noch beantworten können oder diskutieren können? Aber es ist sicherlich ein Thema, über das man noch mal reden sollte, nicht? Denn ich sehe die Zukunft der Gemeinde sehr stark in den Hauskreisen. Ja, ich glaube, dass wir mehr und mehr Hauskreise haben werden und dass es ein exzellentes Instrument ist, um mit Menschen warm zu werden, um mit Menschen über Glaubensdinge zu sprechen und dann auch in die Bibelstunde hineinzuführen. Gibt es noch andere Fragen oder Bemerkungen? Habe ich euch platt geredet oder wie?
Ich habe jemanden die Anregung erhalten, könnte man die dreifache Engelsbotschaft, die wir ja verkündigen sollen, nicht ausdrucken und in Briefkästen verteilen? Was sagst du dazu?
Ich halte grundsätzlich viel davon, dass wir die dreifache Engelsbotschaft verbreiten. Nur wenn wir sie einfach nur so den Bibelauszug nehmen, abdrucken und in den Briefkasten werfen, ich glaube, die 99% der Menschen werden das nicht verstehen, werden eher negativ angesprochen sein als positiv. Ich glaube, dass man da anders rangehen muss. Ja, ich meine, wenn wir von der dreifachen Engelsbotschaft sprechen, dann müssen wir eigentlich von der vierfachen sprechen. Offenbarung 18, 1 bis 4 gehört dazu: geht aus von ihr, mein Volk. Ja, mein Volk, sagt Gott, also sind Kinder Gottes da, also müssen wir feinfühlig und in Liebe an diese Menschen herankommen. Ja, da war eben...
Du hast gesagt, du würdest nicht schon am 2. oder 3. Mal mit jemand über den Sabbat sprechen.
Nee, das hab ich vielleicht irgendwas missverständlich ausgedrückt. Also ich würde jederzeit, wenn es sich ergibt, auch gleich beim ersten Mal über den Sabbat sprechen, gar keine Frage. Nur, was ich gesagt habe, war, wenn mich früher jemand gefragt hat, was ist der Hauptunterschied zwischen Adventisten und anderen Christen, dann würde ich heute nicht als erstes sagen, der Sabbat, sondern ich würde sagen, das Gottesbild. Aber wenn es um ein Bibelstudium geht und so weiter, ich würde sehr schnell über den Sabbat sprechen. Ja, ja. Es ist erstaunlich, wie viele offene und ehrliche Menschen auch diesen Punkt einsehen. Das ist ja so klar in der Bibel dargestellt. Ja, Bruder Nagler.
Der Unterschied zwischen Hauskreis und Bibelstunde. Meine Meinung war bis jetzt immer, Hauskreis, egal Bibelstunde, nur etwas gemütlicher.
Also ich sehe den Unterschied da, der Hauskreis ist etwas unverbindlicher, da hat das Soziale einen hohen Stellenwert, da kann man sich austauschen über viele Dinge und man gibt sich vielleicht ein Thema, aber das Thema wird etwas offener diskutiert. Aber aus diesem Hauskreis heraus rekrutieren sich dann die Personen für eine Bibelstunde. Bei der Bibelstunde, die sehe ich sehr strukturiert, sehr systematisch und sehr kontrolliert. Der Hauskreis ist etwas offener. Also Beispiel, wir haben früher, als ich in Kiel war, da hatten wir, ich habe damals dort als, wie sagt man, Prediger, Praktikant gearbeitet. Und wir hatten dort jeden Freitagabend, es gab viele Studenten in der adventistischen Jugendgruppe, und wir hatten einfach ein geselliges Beisammensein. Wir kamen zusammen und das war so beliebt, dass viele der Jugendlichen, der adventistischen Studenten ihre Freunde von der Uni mitbrachten. Und dann wurde diskutiert über Gott und die Welt im buchstäblichen Sinne. Und aus diesem Kreis habe ich dann gesehen, wer wirklich Interesse hatte an biblischen Themen, an Gott, der ein bisschen in die Tiefe gehen wollte. Und ich habe aus diesem Kreis dann Leute für die Bibelstunden rekrutiert. Ja, ich sehe das also als eine Zwischenstufe. Hier die normale Gesellschaft oder unser Bekanntenkreis, hier die Bibelstunde, die in den Taufunterricht übergeht und dazwischen so der Hauskreis zum Aufwärmen, zum Warmmachen. So sehe ich das. Ich weiß nicht, ob es da nur diesen einen, ich weiß nicht, du nickst, Jean.
Ich glaube, dass es ein bisschen die Leute abholen.
Ganz genau.
Nicht bei der Bibel, sondern sie sind ja.
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 Ja. Ich kann vielleicht an der Stelle etwas erwähnen, was für euch sehr interessant ist. Asi-Europa hat, also die Spitze von Asi-Europa hat im Dezember mit der Spitze der beiden europäischen Divisionen zusammengesessen. Und wir haben beschlossen, dass Asi zusammen mit der Gemeinschaft eine neue Initiative starten wird. Und zwar, wir nennen das Karawane der Reformation und das Instrument, das verwendet wird, wird New Beginnings sein. Ich weiß nicht, ob ihr New Beginnings schon kennt. Das ist eine Serie, die in Amerika ausgearbeitet wurde von Mark Finley, also sehr gut evangelistisch strukturiert, die gesamte Botschaft, und die dann durch Asien-Nordamerika finanziert wurde. Das sind DVDs, das ist eine DVD mit illustrierten Bibelstunden, wenn man so will. Und dazu gibt es ein Manuskript, das man dann als Gesprächsleiter, also wer sich dann nicht so frei fühlt, kann sich sehr gut anhand dieses Hilfsmittels durch einen Hauskreis durcharbeiten. Ja, man kann das sehr gut über den Fernseher laufen lassen oder über einen Computer, über einen Bildschirm. Und dann eine Stunde nach der anderen, ja, sehr schön illustriert, sehr gut verargumentiert, wie gesagt von Mark Finley, der ja nun ein Experte in der Evangelisation ist. Das wird demnächst in den Gemeinden angeboten und gemeinsam von der Gemeinschaft und von ASI betrieben werden. Also da kommt etwas sehr Schönes auf uns zu.
Was ich unglaublich bewundern, also schön finde, ist, wenn wir Gott wirklich jeden Tag darum bitten, dass wir uns Möglichkeiten geben, ein Service zu geben, dann gibt er uns die Sache.
Absolut.
Ich, ein Problem bei mir auch selber persönlich sehe, ist diese Stetigkeit, diese Kontinuität, das wirklich jeden Tag zu bitten. Weil es braucht auch sehr viel Kraft, diese Gespräche zu führen. Es braucht immer wieder auch ein gewisses Stück Mut. Und manchmal wollen wir es einfach auch nicht. Dort ist die Frage, wie bekommen wir diese Kontinuität da rein, dass wir es wirklich jeden Tag.
Ja. Also das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, und ich muss hier ehrlicherweise sagen, ich möchte hier auch kein falsches Bild geben. Es gibt Tage, an denen ich auch keine Lust habe, und Tage, an denen ich mich auch andachtsmäßig nicht entsprechend vorbereite. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir müssen uns auch nicht ständig ein schlechtes Gewissen machen. Es ist schön, wenn wir es schaffen, dass wir jeden Tag mit einer Andacht beginnen, ja, dass wir etwas lesen, dass wir Zwiesprache halten mit Gott und dass wir dann nicht einfach nur Amen sagen und dann an was ganz anderes denken, sondern dass wir bewusst in den Tag hineingehen und die Situationen des Alltags so in Zwiesprache, im Dialog mit Gott angehen. Das wird uns mal mehr und mal weniger gelingen. Das hängt ein bisschen von der Vorbereitung, von dem Stress ab, von den Ereignissen, die uns überfallen. So ist das Leben. Aber ich glaube, je mehr wir da hineinkommen und je mehr wir uns das einüben und eine Gewohnheit daraus machen, desto leichter wird es uns fallen und desto mehr Erfahrungen werden wir auch machen. Das ist also wirklich wie so eine Art Perpetuum mobile des Glaubens. Wenn wir da erstmal drin sind in diesem Kreislauf, dann fällt es uns leichter, dann haben wir mehr positive Erfahrungen und die motivieren uns wiederum. Und das ist meine Erfahrung. Aber ich glaube, wir sollten uns da auch nicht unter Stress setzen, wenn wir jetzt mal an einem Tag nichts gesagt haben oder eine Gelegenheit verpasst haben. Ja, denn sonst wird das Ganze zu einer verkrampften Sache. Nicht? Das ist nicht gut. Dann haben wir auch nicht diese positive Ausstrahlung, die wir brauchen, um glaubwürdig zu sein. Alle Fragen beantwortet? Da ist, ja und da. Ja, zunächst.
Ich würde gerne die Reihenfolge wissen, wie du in der Bibelstunde vorgehst. Also hast du einen Zettel, wo die Themen draufstehen, der Reihenfolge.
Also ich habe zwei verschiedene amerikanische Anleitungen, die ich zugrunde lege, grundsätzlich. Wenn es um das einzelne Thema geht, innerhalb des Themas. Aber wenn es um die Reihenfolge geht, gehe ich etwas situativ auf die Wünsche und die Probleme meiner Gegenüber ein. Ja, also ich glaube, ich erzählte mal hier in diesem Kreis von meinen Nachbarn in den USA, die gesagt haben, kannst du uns bitte erklären, wie man, oder die Nachbarin hat das gesagt, wie man erlöst wird. Und ich dann den Mann mit reinziehen wollte in die Bibelstunde. Und wir sprachen dann über die Hölle und er sagte dann, das ist das Thema, was mich interessiert. Also haben wir uns die Hölle vorgenommen. Aber ich habe das so aufgebaut, dass ich gesagt habe, das machen wir, aber bevor wir das Thema verstehen können, müssen wir noch zwei andere Themen vorne wegnehmen. Ja, das können die nachvollziehen, nicht? Wir müssen dazu erst ein bisschen Informationen, Unterbau schaffen und dann gehen wir darauf ein. Also ich würde da ruhig auch mal nachfragen, was interessiert Sie denn? Was reizt Sie denn? Was bewegt Sie besonders? Ja, also da würde ich flexibel sein. Ansonsten relativ schnell in das Thema Prophetie einsteigen. Ich habe festgestellt, dass eine Bibelstunde über Daniel 2 mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt. Das ist genial. Ja, wir sprechen über Prophetie, über Zukunft, über Wiederkunft Christi. Wir sprechen über Gottes Vorherwissen. Und ja, wenn wir das getan haben, dann müssen wir nicht lange mehr Gott beweisen und die Autorität der Bibel beweisen, weil wir das schon so nebenbei gemacht haben. Genial. Also deshalb, wenn ich die Wahl habe, fange ich mit Daniel 2 an. Ja? Unser lieber Vater im Himmel, Du hast uns die Erlösung als Geschenk gegeben. Du hast uns das Vorrecht gegeben, dich näher kennenzulernen durch dein Wort und durch Erfahrungen mit dir. Herr, du hast uns befreit von der Last der Sünde. Du hast uns als Gemeinde eine besondere Botschaft gegeben für diese Zeit. Herr, dadurch fühlen wir uns reich beschenkt. Herr, und wir möchten gerne mithelfen, dass andere Menschen, die dich noch nicht kennen, die vielleicht auch ein Vorurteil haben, dich kennenlernen, auch glücklich werden, befreit werden. Gib du uns doch dafür das Fingerspitzengefühl, den Takt, die Weisheit. Wir wissen, dass das letztlich nur durch deinen Heiligen Geist geht. Herr, lass du uns unseren Teil dazu tun, lass du uns bereit sein, lass du uns den ersten Schritt tun, lass du uns erfahren, wie du uns hilfst, wie du uns mit Menschen zusammenbringst, die nach dir fragen, nach dir suchen. Herr, schenk du uns diese wunderbare Erfahrung, deine Mitarbeiter zu sein im Erlösungswerk bei der Errettung von Menschen. Sei du jedem Einzelnen von uns nahe, gehe jedem nach, schenk du uns Gelegenheiten zum Zeugnis, lass du uns diese Liebe im Herzen haben für andere Menschen, die du für uns hast. Und lass du uns dann eines Tages mit all denen, die wir lieben, die wir kennen, auf der neuen Erde vereint sein. Wir bitten alles im Namen Jesu. Amen.